Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, und da schauen wir gleich hin. Zur Republika. Was hat sich dort am ersten Tag ereignet? Die größte Digitalmesse Europas, die ist inzwischen angewachsen auf über 600 Veranstaltungen in 3 Tagen. Und das ist Fazit heute mit Marietta Schwarz. Guten Abend. Museen weltweit gehen auf die Barrikaden gegen die Entlassung des tschechischen Museumsmanns Jiří Veit. Im Gespräch dazu hier bei Fazit Marion Ackermann, Generaldirektorin der Kunstsammlungen Dresden. Noch 2 Prozentpunkte tiefer liegt die SPD diese Woche in den Umfragen, beschert vielleicht durch Kevin Kühnerts Zeitinterview über den Sozialismus. Wie links darf man als Sozialdemokrat eigentlich noch sein, fragen wir den Autor Johanno Strasser. Fazit ist auch unterwegs in der Bibliotheca Alexandrina in Ägypten und auf der Kunstbiennale in Kuba. Die Digitalkonferenz Republika hat sich für ihre diesjährige Ausgabe ein interessantes Motto gewählt, abgeleitet von einem Kommentar, den man häufig im Internet finden kann, TLDR. Was bedeutet Too Long Didn't Read? Also es war mir zu lang, habe ich nicht gelesen. Und das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, dass man einfach nicht mehr die Geduld, den Willen hat, sich im Netz in etwas zu vertiefen. Und dass vieles auf Verknappung, Zuspitzung hinausläuft. Ob dieses Motto TLDR gar nicht so leicht auszusprechen als Appell gemeint ist, das lassen wir uns jetzt von meiner Kollegin Jenny Gensmer erklären. Die war an diesem ersten Konferenztag auf der Republika unterwegs. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, bildet die Republika da tatsächlich so etwas wie eine, ich sag mal, Sehnsucht nach Langsamkeit oder Mut zur Länge, zur Ausdauer ab?
Ja, das kann man sich so im ersten Moment vielleicht gar nicht so gut vorstellen. Ja, Konferenz, 600 Sessions, 1000 Menschen, da kommt man auf diesen Hof, läuft durch die Hallen, trifft Menschen, beginnt Gespräche, trifft wieder jemanden, bricht die Gespräche ab. Und es ist wie so ein Bewusstseinsstrom und immer wieder neue Impulse und genau das Gegenteil von Langsamkeit und Ausdauer. Aber ich fand schon, dass die Republika einfach mit dieser Diagnose ins Schwarze getroffen hat. Und da auch so ein bisschen eine Hommage probiert hat an den Text und das Gedruckte. Traditionell versucht sie das jetzt zum Beispiel über das Design. Das war diesmal so eine große Papierrolle, auf der gesamte Moby Dick abgedruckt wurde und der über der Halle in der Station hängt. Und darunter saßen dann die Menschen und haben an einer Stelle so ein Fehlerlesen veranstaltet, also mit dem Roman an so einem Holztisch. Und bei jedem Fehler wurde dann der Leser oder die Leserin gewechselt. Und dann hat man aber auch schon gemerkt, also jetzt neben dem Design, dass natürlich auch jetzt gerade die Bühne 1 Speaker, dass dieses Thema jetzt für sich aufgegriffen und für sich interpretiert haben.
Ja, inzwischen ist diese Veranstaltung ja so gewachsen, dass dort auch hochrangige Politiker sprechen. Also Bundespräsident Steinmeier zum Beispiel, der hat die Republika eröffnet auf dieser Bühne 1. Ne? Hat er was Interessantes gesagt?
Also er hatte in jedem Fall das Motto für sich so zu eigen gemacht. Das kann man schon sagen. Und dieses Motto, was er so für sich interpretiert hat als das Lob des langen Arguments, so hat er das genannt. Und das passt natürlich zu seinem Amt, in dem er auch oft für eine Debattenkultur plädiert hat. Und die Menschen, die haben sich schon interessiert. Der Saal war voll, viele standen draußen vor der Tür. Aber hat er was Interessantes gesagt? Ich fand, dass bei Steinmeier das Interessante eher zwischen den Zeilen stand, als er zum Beispiel, das ist jetzt ein Zitat, das schwierige Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit des Netzes und dem Schutz des Einzelnen anspricht und da auch sehr für gegenseitiges Verständnis plädiert, da merkt man schon, wie ich finde, dass hier sehr unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Denn ein Großteil der Besucherinnen und Besucher der Republika sehen viele Sicherheitsgesetze zum Beispiel, wie die Vorratsdatenspeicherung und so weiter, sehen die eher kritisch und als Einschränkung ihrer Freiheit. Und trotzdem ist es dann Steinmeier, der auch im Bereich Internet und Digitalisierung die Zivilgesellschaft in der Pflicht sieht.
Als Bundespräsident wünsche ich mir, dass diese Stärke auch im Netz zum Tragen kommt und viel mehr noch, als ich das bisher erkennen kann. Ich wünsche mir mehr Austausch zwischen der digitalen Zivilgesellschaft und den lange gewachsenen analogen Strukturen, mehr Austausch auch mit den Institutionen der Politik. Und das bitte in einem gegenseitigen Verständnis.
Das sagt also Frank-Walter Steinmeier. Weg vom Schlagabtausch, zurück zur echten Debatte, wie wir sie ja vielleicht auch aus dem Parlament kennen. Ja, Wie wurde dieses Thema denn noch diskutiert?
Also ich würde sagen, dass das Problem überhaupt in anderen Talks noch grundsätzlicher verhandelt wurde. Zum Beispiel in dem von der kenianischen Netzaktivistin Nanjira Samboli von der World Wide Web Foundation. Und sie sagt, diese Verkürzung kommt von einer Überforderung, auch im Internet, aber auch in der realen Welt. Im Internet zum Beispiel durch diese Textmassen und durch unverständliche Datenschutzbestimmungen und so weiter. Und das alles führe zu einer, sie nennt es, Kultur der Überforderung. Nicht nur im digitalen Raum, sondern eben auch in der physischen Welt. Und sie sagt, viele Communities in Afrika zum Beispiel, sie selber hat ihr Büro in Nairobi, geht es so, dass fremde Menschen scheinbar einfache Lösungen anbieten und vorbeikommen und meinen, eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben, ohne die Region zu kennen. Und viele Menschen in diesen Communities, sagt sie, die ziehen es dann vor, gar nichts zu sagen und das einfach durchzustehen. Aber gerade auf sozialen Netzwerken sieht sie, dass sich das gerade so ein bisschen ändert.
But people claim back the fact that that's actually inaccurate, that's actually not right, that does not have enough context. Oftentimes they don't get the same value or in terms of audience that those people who have more power do.
Ja, also es gibt immer mehr, die die Gegenrede wagen und Aussagen richtig stellen, auch wenn ihre eigene Stimme lang nicht so viel Gehör und Wertschätzung findet wie die von den Menschen, die politische Entscheidungsgewalt haben oder auch einfach ein großes Publikum. Und ich finde, ihre Perspektive zeigt schon, dass es nicht nur darum geht, die Zivilgesellschaft aufzurufen, sich mehr zu Wort zu melden, sondern man muss sich gleichzeitig die Frage stellen, welche Regeln im Internet machen wen sichtbarer und hörbarer.
Jetzt haben wir schon gesagt, wie groß diese Republika ist, dass sie immer größer wird, immer weiter wächst. Und sie ist ja auch längst nicht mehr dieses Festival von Nerds, die das Netz allein diskutieren. Also vielleicht noch mal ein ganz kurzer Blick aufs Programm. Worum geht's da denn in den nächsten 2 Tagen noch?
Also es fällt schon auf, dass viele der politischen und der netzpolitischen Debatten, die in den letzten Jahren schon begonnen haben, dass die ausdifferenzierter werden und dass die weitergeführt werden, der ganze Themenkomplex. Big Data, maschinelles Lernen und so weiter. Da gibt es jetzt viel konkretere Projekte, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt Feministinnen, Frauenrechte, Minderheiten. Inwiefern werden die sichtbarer durch Algorithmen oder nicht? Axel Voss wird morgen auf der Republika sein und mit Markus Beckedahl über die EU-Urheberrechtsreform diskutieren. Und Alexander Gerst zum Beispiel wird da sein, also auch Raumfahrt und Science Fiction sind einfach Themen, die technologieaffine Menschen nicht erst seit dem Beginn des Internets interessieren.
Jenny Gensmer über die Digitalkonferenz Republika, die heute begonnen hat. Und morgen kommt unser Kulturmagazin Kompressor dann ab 14.05 Uhr live von der Republika. Bis vor kurzem war Jiří Veit Direktor der Tschechischen Nationalgalerie. Auch wenn dieser Name den Laien hierzulande in Deutschland nicht unbedingt bekannt ist, unter den Museumsleuten weltweit ist er hoch angesehen und zu Hause in Prag hat er die Besucherzahlen nahezu verdoppelt. Doch Ausstellungen wie die über Ai Weiwei oder Gerhard Richter in Prag könnten der Vergangenheit angehören, denn Jiří Veit wurde vor kurzem überraschend entlassen. Kritiker vermuten aus politischen Gründen. In Tschechien demonstrieren Tausende. Museumsdirektoren aus aller Welt stellen sich öffentlich hinter Veit. Und manch ein Museum fordert aus Protest vorzeitig Leihgaben zurück, wie Kilian Kirchgessner aus Prag berichtet.
Die Ausstellung im Herbst sollte in Prag eines der kulturellen Highlights des Jahres werden. Unter dem Titel Schätze des Maharajas sollten erstmals wertvolle Exponate aus einem indischen Museum in Europa zu sehen sein. Eine Sensation wäre das gewesen, eingefädelt von Jiří Veit, dem Direktor der Nationalgalerie. Jetzt, wo er abberufen wurde, sind die Vorbereitungen abgebrochen worden, heißt es in der Nationalgalerie. Die indische Seite hätte ihre Zusage zurückgezogen. Turbulenzen gibt es auch bei der angedachten Stiftung einer bemerkenswerten Sammlung zeitgenössischer Kunst, die ein tschechisches Ehepaar der Nationalgalerie vermachen wollte. Auch einige Wochen nach der Abberufung Jiří Veits gehen in Prag Demonstranten auf die Straße, vor allem Leute aus der Kunstszene. Unter ihnen genießt Veit einen exzellenten Ruf. Sie kritisieren den Kulturminister Antonín Staněk. Der hatte Veit und außerdem den Direktor eines regionalen Museums wegen strittiger Verträge abberufen. Sie haben mein Vertrauen verloren, dass sie in der Lage sind, wirtschaftlich und verantwortungsvoll solche bedeutenden Institutionen mit einem riesigen Budget zu leiten. Kritiker allerdings vermuten politische Motive hinter der Personalrochade. Jiří Fajt gehört zu den Kritikern des tschechischen Präsidenten Miloš Zeman, der eine Annäherung des Landes an Russland und China betreibt. Zeman könnte dem politisch unter Druck geratenen Kulturminister seine Rückendeckung angeboten haben, wenn er den unliebsamen Direktor der Nationalgalerie abberuft. So spekulieren in Prag Kenner der politischen und kulturellen Szene. Jiří Fajt selbst, der abberufene Direktor, äußerte sich kurz und bündig. Mir kommt es absurd vor. Viele der Argumente kommen aus völliger Unkenntnis und sind vorgeschoben, denn die Entscheidung ist natürlich politisch. Die Sozialdemokraten, aus deren Reihen der Kulturminister stammt, haben sich jetzt dagegen ausgesprochen, den Minister auszutauschen. Der Schaden für die Nationalgalerie indes lässt sich erst allmählich erahnen, weil derzeit reihenweise Absagen für geplante Ausstellungen und Leihgaben eingehen. In der Zwischenzeit hat der Kulturminister bereits einen neuen Direktor für die Nationalgalerie ernannt. Diese Personalie allerdings trägt auch nicht dazu bei, die Wogen zu glätten. Der neue Mann an der Spitze eines der wichtigsten tschechischen Kunstmuseen war vorher Geschäftsführer einer Großbäckerei.
Kilian Kirchgessner über die Entlassung des tschechischen Museumsmanns Jiří Fajt. Und am Telefon ist Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Ackermann, Sie gehören ja zu den 38 Unterzeichnern eines kritischen Schreibens an den tschechischen Premier in Sachen Fajt. Wie beurteilen Sie denn diese Entlassung?
Ja, ich finde es empörend, dass in einer eigentlich demokratischen Gesellschaft ein solcher Eingriff vorgenommen wird, dass jemand von einem Tag auf den anderen freigestellt ist, der so viel getan hat für die, wie soll man sagen, Modernisierung des Museums der Nationalgalerie Prag, für die Internationalisierung, für die Verknüpfung mit den Menschen, mit dem Publikum vor Ort, für die jungen Menschen. Also der sozusagen mit einer unglaublichen Energie in den letzten 5 Jahren einen Schub hier ausgelöst hat, der uns alle so beglückt hat. Und jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, man schätzt gar nicht ein, wie stark das doch auch immer an einzelnen Persönlichkeiten hängt. Es ist ein richtiger Bruch jetzt entstanden.
Mhm. Ist ein international absolut angesehener Museumsmann, was sich nicht nur darin zeigt, dass wir jetzt miteinander reden, sondern dass da eben auch noch die Tate und die Centre Pompidou und wirklich international herausragende Museen diesen Brief unterzeichnet haben.
Ja, es ist ihm auch gelungen, eine wichtige Stimme in unserem internationalen Diskurs über das Konzept des Museums im 21. Jahrhundert zu sein. Aber es ist ihm auch gelungen, ganz tolle, vielfältige Kooperationen rund um Forschung und unsere Sammlungen in Gang zu setzen. Sei es nach Schweden, sei es nach Singapur, mit dem Centre Pompidou, mit uns natürlich sowieso als Nachbarn ganz intensiv. Und wir haben auch mit so Instrumenten von Mitarbeiteraustausch gearbeitet und haben viele große Ausstellungsprojekte gemeinsam geplant, wo auch verschiedene andere europäische Stationen dabei sind. Und in vielen Punkten war er uns auch voraus. Also zum Beispiel in der Frage von Umgang mit den Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung, was man als Open Access bezeichnet, Zugänglichkeit. Da war die Nationalgalerie schon so weit. Und ich finde, dass er da ein sehr kreativer Impulsgeber war. Und durch seine Grand Openings, wo immer Tausende von ganz jungen Menschen kamen, hat er auch es geschafft, dass die Kunst auch sehr populär zu machen in seiner eigenen tschechischen Bevölkerung vor Ort.
Sie haben ja selbst erst vor kurzem wieder zusammengearbeitet mit Jiří Fajt, nämlich an einer Ausstellung unter anderem mit Bildern aus der Dresdner Kunstsammlung. Ziehen Sie wie andere Partner jetzt Konsequenzen daraus? Oder anders gefragt, könnte man Leihgaben überhaupt vorzeitig zurückfordern, um ein Zeichen zu setzen?
Man kann es immer. Rechtlich ist es nicht so ganz so einfach, wenn man einen Kooperationsvertrag hat. Da muss man eben mit dem auch den Grund richtig benennen. Aber wir haben das intensiv diskutiert. Ich sage jetzt wir. Das heißt auch teamintern mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe jetzt folgende Entscheidung getroffen. Auf Leitungsebene, auf territorialer Ebene halten wir uns jetzt erstmal zurück und gucken, was passiert. Aber dadurch, dass so viele Freundschaften auf kollegialer Basis entstanden sind, wollen wir eigentlich dieses, wie man es so nennt, People-to-People-Prinzip, ja, weiterverfolgen. Also der Austausch soll weitergehen, in der Hoffnung, dass doch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und Dinge sich doch zum Positiven noch wenden lassen.
Mhm.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir gucken jetzt mal, was passiert. Das Jüngste, das passiert ist, ist ja, dass der geforderte Rücktritt des verantwortlichen Kulturministers von der Koalition abgelehnt wurde. Also man hat den Eindruck, politisch wird da jetzt eigentlich nichts mehr passieren.
Naja, Jerzy Veit war jetzt gerade beim Premier zum Gespräch und da wird, also denke ich, schon gesehen bei einer Unterschriftenliste von über 6000 Menschen vor Ort, wo viele berühmte Intellektuelle und Künstler dabei sind, unterschrieben haben. Und auf der anderen Seite die Liste eben von Museumsdirektoren aus 4 Kontinenten, alle großen Institutionen der Welt sind dabei, hat schon auch Babouche beeindruckt und er hat in 2 Tagen eine Anhörung vom Parlament, wo er auch nochmal die Chance hat, sich in Prag selbst zu äußern. Ich hoffe trotzdem, dass es noch eine Möglichkeit gibt und in jedem Fall aber wird er im internationalen Kunstbetrieb willkommen sein. Und
in Dresden vielleicht bei Ihnen?
Ja, bei uns sind das, dass wir ihn zum Kuratieren einladen. Aber ich weiß, dass auch schon andere Kollegen in anderen Ländern ihn eingeladen haben, etwas zu tun. Aber für Prag ist es so jammerschade und wir wünschen uns, dass es doch noch einen positiven Weg gibt.
Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und von Prag bzw. Dresden geht's nach Kuba, wo derzeit die Kunstbiennale stattfindet. Hauptschauplatz ist wie immer Havanna, aber ungefähr eine Autostunde von dort entfernt liegt Matanzas. Jana Münkel hat sich dort für Fazit umgeschaut. Eine kubanisch-amerikanische Künstlerin lud internationale Kollegen ein, ihre Werke dort zu präsentieren. Eine Art Zweigstelle also der Biennale.
Hier wird der Mosaikboden gewischt, dort wird diskutiert, wo die Installation hinpasst. Und durch die Fenster dröhnen der Lärm und die drückende Hitze der Stadt. Im ehemaligen, prächtig restaurierten Justizpalast in Matanzas laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung. Mitten im Gewimmel, ein weißes Tuch um den Kopf geschlungen, steht die Organisatorin Maria Magdalena Campos-Pott.
Eine Zeit lang wurde Matanzas die schlafende Stadt genannt. Vorher war die Stadt das Athen Kubas. Das war also eine Stadt mit einem lebendigen und intensiven intellektuellen und kulturellen Leben. Ich wusste, dass das noch da war. Es brauchte nur einen kleinen Stupser, um das wieder sehen zu können.
Magda, wie sie alle hier nennen, ist in Matanzas geboren und auf einer Zuckerplantage aufgewachsen. Vor mehr als 30 Jahren ist sie als junge Künstlerin in die USA ausgewandert. Doch sie kehrt regelmäßig in ihre Heimatstadt zurück, die mit ihren 150.000 Einwohnern an einer Bucht an der Nordküste Kubas liegt. Magda will mit ihrer Kunst etwas verändern.
Ich möchte dieser Region und dieser Stadt der Schwarzen und der Armen helfen. Es ist eine Stadt mit einer sehr langen Tradition von Ungleichheiten. Ich möchte das auf eine Art heilen, mit den Mitteln, die ich habe.
25 Künstler aus der Region stellen in Matanzas aus. Dazu kommen mehr als 60 internationale Künstler aus 16 Ländern. Der Berliner Maler Torben Gieler ist gerade erst angekommen und steht schwitzend im ehemaligen Präsidentenzimmer im 1. Stock. Hier werden 2 seiner Bilder hängen. In den 90ern hat er bei der Organisatorin Magdalena Campos-Pons in Boston studiert.
Sie hat mir immer erzählt, dass ich mehr Beer and Sausages in meine Bilder packen soll. Damit meint sie meine Herkunft. Seitdem kenne ich sie. Und sie ist eine total faszinierende Person, weil sie so eine wahnsinnige Energie hat, die irgendwie ansteckt. Und sie hat mich dann hier für die Ausstellung eingeladen mit der kurzen E-Mail. Sie kuratiert eine Ausstellung in Matanzas, in ihrer Heimatstadt. Sie hat kein Geld, aber ich muss auf jeden Fall dabei sein und es gibt kein Nein.
Also ist Torben auf eigene Kosten nach Kuba gereist, denn ein Budget für die Ausstellung gibt es nicht. Seine Bilder hat er als Sperrgepäck im Flugzeug mitgenommen. Doch als er am Flughafen in Havanna eintraf, wurden die Bilder in ein anderes Taxi verfrachtet als er und liegen jetzt irgendwo beim Zoll. Wie ihm geht es vielen anderen Künstlern auch. Die Behörden beobachten genau, wer hier welche Kunst mitbringt. Torben Gielers Werke, das zeigt er mangels der Originale auf dem Handy, sind knallbunt und bestehen aus transparenten Bildflächen, die übereinander liegen.
Das sind halt immer Abstraktionen mit verschiedenen Perspektiven, die fast wie so eine Explosion wirken. Und der tiefe Hintergrund dahinter ist so ein bisschen so die digitale Schnelligkeit, die in unserem Leben so eingetroffen ist und uns eigentlich total überwältigt, dass wir da eigentlich so immer so einen visuellen Infarkt bekommen.
Ein Stockwerk tiefer fallen 3 Kunstwerke besonders ins Auge. Holzplatten, 3 Meter hoch, sind mit Bast bespannt und mit Kohlestücken und Federn beklebt. Der kubanische Künstler Salomon befasst sich in seinen Werken intensiv mit afrokubanischen Religionen. Im 17. Jahrhundert wurden afrikanische Sklaven auf Kuba gezwungen, Christen zu werden. Heimlich übten die Sklaven aber ihre eigenen Riten weiter aus. Viele davon bestehen bis heute. Die Naturmaterialien sollen dieses Erbe symbolisieren.
Es ist schwierig, hier auf Kuba Material zu beschaffen. Manchmal findet man eben nicht das, was man braucht. Ich arbeite seit 17 Jahren als professioneller Künstler und habe eigentlich immer gemalt. Jetzt male ich weniger und bin mehr Installationskünstler geworden. Das macht sehr viel Spaß und es ist gleichzeitig auch sehr praktisch. Ich leide nämlich nicht mehr unter der Versorgungsknappheit, weil die natürlichen Materialien, mit denen ich arbeite, hier leicht zu kriegen sind.
Improvisation, darin sind Kubaner geübt. Und noch etwas braucht man hier, Geduld. 2 Tage hat der Berliner Maler Torben Gieler vergeblich auf seine Bilder gewartet. Am 3. Tag sind sie endlich eingetroffen. Die Leinwände liegen auf dem Boden und müssen jetzt eigentlich nur noch aufgehängt werden.
Jetzt fehlt nur noch der Keilrahmen, der eigentlich auch schon gestern kommen sollte und eigentlich schon vor 5 Stunden kommen sollte. Und jetzt soll er heute Abend noch kommen und da warten wir mal ab.
Es dauert noch einen Tag länger, doch dann tauchen die Bretter für die Keilrahmen auf. Fertig gespannt hängen die Bilder schließlich an der Wand. Gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung.
Jana Münkel mit Eindrücken von der Kunstbiennale auf Kuba vom Schauplatz Matanzas.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Der ruandische Filmemacher Mbabazi Sharangabo ist mit dem Hauptpreis der internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen ausgezeichnet worden. Für seinen Film I Got My Things and Left erhielt er den mit 8.000 Euro dotierten Preis. Die Jury würdigte die beeindruckende konzeptionelle und emotionale Freiheit und Kraft des Films. Die deutsche Produktion L'Étoile de Mer, der Seestern, von Maya Schweizer wurde mit dem E-Flux-Preis für ihre experimentelle Navigation durch das Mittelmeer geehrt. Insgesamt wurden 17 Auszeichnungen im Wert von rund 40.000 Euro vergeben. Seit Mittwoch standen bei den 65. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen mehr als 500 Filme auf dem Programm. Die Veranstaltung gilt als das älteste Kurzfilmfestival der Welt. Das weltweit größte Verzeichnis zensierter Bücher, die sogenannte Kasseler Liste, ist jetzt im Internet einsehbar. Rund 125.000 Titel aus allen Zeiten und Ländern sind inzwischen zusammengekommen, darunter etwa im Nationalsozialismus verbotene Werke von Bertolt Brecht oder Erich Maria Remarque, aber auch zahlreiche verbotene Titel der Gegenwart. Unser Ziel ist es, die globale Zensur zu dokumentieren und die Meinungsfreiheit zu verteidigen, erläuterte die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach die Idee hinter dem Projekt. Rosbach hatte die Liste gemeinsam mit Florian Gassner von der University of British Columbia im Vorfeld der Documenta 14 angelegt. Ein Mahnmal in Eisenach soll an die Gründung des sogenannten Entjudungsinstituts vor 80 Jahren erinnern. In der Nähe des ehemaligen Institutsgebäudes weihte dazu die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, ein Erinnerungszeichen ein. Das Mahnmal soll ein Schuldbekenntnis sein und an die Opfer von Antijudaismus und Antisemitismus erinnern. Das 1939 in Eisenach von 11 evangelischen Landeskirchen gegründete Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben hatte zum Ziel, Kirche und christlichen Glauben an die nationalsozialistische Ideologie anzupassen. Es ging unter anderem um die Tilgung sämtlicher jüdischer Spuren im Neuen Testament. Rund 1,5 Monate bevor Zehntausende an der Mecklenburgischen Seenplatte die sogenannte Fusion feiern wollen, steht das Festival auf der Kippe. Grund sind unterschiedliche Sicherheitsvorstellungen der Polizei und der Veranstalter. Während die Polizei eine mobile Wache auf dem Festivalgelände einrichten will und uniformierte und verdeckte Beamte Streife laufen lassen will, fürchten die Veranstalter um die besondere Atmosphäre des Musikfests. Festivalorganisator Martin Ollenhaupt wollte im Deutschlandfunk Kultur rechtliche Schritte nicht ausschließen.
Wir werden vor Verwaltungsgerichten klagen, wenn uns die Polizei Wache auf dem Gelände und die Bestreifung per Auflage erteilt wird. Das ist momentan nicht der Fall. Wir haben den Eindruck, momentan wird von Seiten der Polizei versucht, das ganze Festival zu kippen. Inwiefern wir dann gegen eine Versagung der Genehmigung klagen müssen oder inwiefern wir gegen Auflagen der Ambitionen und Wünsche der Polizei klagen, das ist unklar.
Die Fusion soll am 26. Juni beginnen und dauert 4 Tage.
Das waren die Kulturnachrichten mit Michael Leverkus. Kevin Kühnert hat sich für die Enteignung großer Unternehmen wie BMW ausgesprochen und er gilt nun als der Mann, der die DDR wieder aufleben lassen will. Viele haben sich in den vergangenen Tagen von seinem Interview in der Zeit distanziert, unter anderem auch Parteigenossen wie Sigmar Gabriel. Er selbst bleibt dabei, sieht die Empörung als Folge von, Zitat, 25 Jahren neoliberaler Beschallung. Und an Tag 5 der Empörungswelle, also heute, kann man sich einerseits fragen, wie viel SPD-Ursuppe steckt eigentlich in Kühnerts Aussagen noch drin und andererseits, wie sehr schadet er und sich selbst vielleicht wirklich mit solchen Äußerungen, denn nach jüngsten Umfragen hat die SPD tatsächlich im Vergleich zur Vorwoche 2 Prozentpunkte verloren und liegt jetzt bei 15%. Vor der Sendung sprach ich darüber mit dem Schriftsteller und Politologen Johanno Strasser, der auch einmal Mitglied bei den Jusos war. Guten Abend, Herr Strasser.
Guten Abend.
Zunächst mal herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. Sie sind ja gerade 80 geworden, also 50 Jahre älter als Kevin Kühnert.
Ja, es ist tatsächlich wahr.
Ja, und diese 50 Jahre, was machen die mit Ihrem Urteil? Oder anders gefragt, gehören Sie zu den Kritikern oder zu den Befürwortern von Kühnerts Aussagen in Sachen Enteignung?
Also ich glaube, die Aussagen von Kühnert sind nicht der wirkliche Skandal. Der wirkliche Skandal ist die Reaktion des politischen Gegners und einer doch zum Teil sehr unreifen Öffentlichkeit auf das, was der Kühnert dort gesagt hat. Er spricht ja sehr lange darüber, dass für ihn Sozialismus und Demokratie zusammengehören. Ihm zu unterstellen, er wolle eine Art DDR wieder herrichten, ist dumm oder verleumderisch und wahrscheinlich beides. Dass hier und da vielleicht etwas unvorsichtig formuliert war und damit dem politischen Gegner eine Vorlage gemacht wurde, das ist nicht ganz abzustreiten. Aber um Gottes Willen will man jungen Leuten das verbieten, dass sie auch ab und zu einfach mal ein bisschen drauf los nachdenken.
Aber Sigmar Gabriel ist ja nicht der politische Gegner.
Nein, ich weiß. Es gibt immer in der SPD, dass dann diese Gelegenheit auch benutzt wird, um sich selbst zu profilieren. Es hat aber Andrea Nahles sehr vernünftig darauf reagiert, wie ich finde.
Und Sie, Herr Strasser, wie sehen Sie das mit der Enteignung?
Ich glaube, das Wort Enteignung, glaube ich, fällt gar nicht in dem, sondern er sagt ein anderes Wort, das auch nicht so schön ist, Kollektivierung. Ich glaube, dass wir erst einmal davon ausgehen müssen, dass er recht hat mit seinem Verweis auf die soziale Schieflage in Deutschland, in Europa, in der Welt durch die Liberalisierung des Marktes. Der ungezähmte Markt produziert in der Tat Verlierer und er produziert immer mehr Verlierer. Diese Fehlallokation unter den Gesichtspunkten der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit ist etwas, was man nur politisch steuernd verändern kann. Darauf geht es im Wesentlichen aus. Ich glaube, dass diese Diskussion wirklich geführt werden muss. Das Beispiel BMW war sicherlich eine Falle, die ihm dort gestellt wurde, auf die er reingegangen
ist. Er hat ja nochmal gesagt, er steht zu jedem Wort, das er gesagt hat. Das war schon sicher Kalkül von ihm auch.
Nein, ich glaube nicht, dass es Kalkül war. Er wollte, glaube ich, nicht auf BMW zu sprechen kommen. Er hätte besser über das Wohnen reden sollen.
Hat er auch gemacht.
Das hat er auch gemacht dann. Wir brauchen dringend mehr sozialen Wohnungsbau. Da kann es kaum zwei Meinungen geben. Und zwar in kommunaler Verantwortung. Es kommt etwas anderes hinzu. Ich bin vielleicht im Gegensatz zu ihm, habe ich ein anderes Verhältnis zu dem Marktmechanismus, weil ich glaube, dass die Vermittlung von Verbraucherwünschen in die Produktion hinein, die Preisbildung, auch die Anregung von Innovationen und so weiter über eine Marktregulierung im politischer Rahmensetzung besser ist, als wenn man die Marktregulierung ausschaltet. Da haben wir historische Erfahrung mit den Systemen östlich von uns, die es einmal gab, die einfach zeigen, dass das nicht funktioniert. Aber es gibt andere Formen als die rein private Gestaltung des Innenlebens von Unternehmen, nicht? Es gibt Genossenschaften, die sich am Markt zumeist auch anders, in vieler Hinsicht vernünftiger oder jedenfalls sozialer verhalten als Konzerne, die vom globalisierten Finanzmarkt aus gesteuert werden.
Wie links darf ein Linker oder wie links darf denn ein Juso oder ein SPD-Mitglied heute sein?
Er darf so links sein, wie er will. Er muss natürlich auch damit rechnen, dass ihm widersprochen wird. Aber ich glaube, dass es viel schlimmer für die SPD ist, wenn diese Grundsatzfragen nicht mehr diskutiert werden. Und ich glaube, dass eben letzten Endes dieser Diskussionsaufschlag, den er da gemacht hat, der SPD nützt, weil jetzt auch andere wieder über diese Grundfragen ernsthaft, wahrscheinlich mit anderen Ergebnissen und anderen Aussagen diskutieren.
Aber in den Umfragen hat sie jetzt doch erstmal wieder verloren seit einer Woche.
Ja, das ist leider so. Wir operieren in einer Öffentlichkeit, die derartig vermachtet ist und mit Menschen, die der Diskussion in einer Weise entwöhnt worden sind, auch durch die Medien, nicht zuletzt auch durch die sogenannten neuen sozialen Medien, dass man damit rechnen muss, dass eine solche Diskussion nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die intelligente Würdigung bekommt, auch intelligenten Widerspruch bekommt, die sie verdiente.
Johannes Strasser, früherer Präsident des PEN-Clubs und Politologe und Schriftsteller mit SPD-Parteibuch. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
In der ägyptischen Hafenstadt Alexandria stand eines der sieben Weltwunder der Antike, der Pharos, der legendäre Leuchtturm. Und gleich in der Nachbarschaft suchten die Gelehrten von damals auch geistige Erleuchtung in der Bibliotheca Alexandrina, also quasi die erste Zentralbibliothek der Menschheit, damals noch mit Schriftrollen. Heute steht dort in der Nähe ein moderner Nachfolgebau, für den die Verantwortlichen jetzt einen Plan verfolgen. Das Gedächtnis der Araber soll dort dokumentiert werden. Wie das aussehen könnte, hat Cornelia Wegerhoff in Erfahrung gebracht.
Perle des Mittelmeers nennen die Ägypter ihre Hafenstadt Alexandria. Und direkt an der Küste liegt auch das literarische Juwel des Landes, die Bibliotheca Alexandrina. Eine moderne, riesige Bücherei, in runder Form gebaut, wie eine Sonnenscheibe, die aus dem Meer aufsteigt, hieß es 2002 bei der Eröffnung. Das gleichnamige Vorbild aus der Vergangenheit stand nicht weit von hier entfernt, sagt Sarah Amr vom Besucherdienst.
Wir blicken hier auf den Strand und am Ende des Strandes befindet sich die Zitadelle. Sie wurde auf den Ruinen des berühmten Leuchtturms von Alexandria gebaut. Und genau dort soll auch die antike Bibliothek gestanden haben. Leider konnten wir nicht am Originalstandort bauen. Der liegt inzwischen unter dem Meeresspiegel.
Die antike Bibliotheca wurde im Jahr 288 vor Christus eröffnet. Ein griechischer Berater soll König Ptolemäus dem I. damals empfohlen haben, dort das Wissen der Welt zusammenzutragen.
Die
Bibliothek war ganz in der Nähe des Hafens. Jedes Mal, wenn ein Schiff dort einlief, mussten alle schriftlichen Dokumente, die es an Bord gab, entweder als Kopie oder direkt im Original abgegeben werden.
Rund 700.000 Schriftrollen kamen so zusammen. Ein verheerender Brand im Jahr 48 nach Christus zerstörte dann den literarischen Schatz, der bis dato Gelehrte aus aller Welt nach Alexandria gezogen hatte. Für die arabische Welt gelte das heute wieder, meint Mohammed Motosch, Sprecher der Bibliotheca Alexandrina.
2018
hatten wir gut 1,5 Millionen Besucher, darunter Studierende und auch viele Wissenschaftler aus Ägypten, aus vielen arabischen und natürlich auch aus anderen Ländern. Fast alle wollen in den großen Lesesaal, wo sie Bücher, Computer und andere Wissensquellen nutzen können.
Über 7 Stockwerke reicht der offene Lesesaal. Er gilt als der größte der Welt. Hier ist Platz für 8 Millionen sogenannte Einheiten, sprich Bücher, aber auch Karten und Videomaterial. Agiet, eine ägyptische Kunststudentin, ist hier gerade auf der Suche nach Fachliteratur.
Das ist wirklich keine normale Bibliothek. Hier findet man alles. Hier gibt es Literatur auf Arabisch, Englisch, Französisch, die sonst nirgendwo in Ägypten zu finden ist.
So wie einst in der Antike wollen die Verantwortlichen hier jetzt aber einen besonderen Wissensschatz zusammentragen. Zum Jahresbeginn 2019 startete das Dokumentationsprojekt Gedächtnis der Araber, wie Mohammed Motosch erklärt.
Ziel des Projekts ist es, dass die junge Generation das Kulturerbe ihrer Länder kennenlernen soll. Wir dokumentieren mit Hilfe eines Wissenschaftlerteams das soziale, wirtschaftliche und politische Leben in den verschiedenen arabischen Ländern, früher und heute. Damit schlagen wir eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Das Wissenschaftsteam nutzt die Bibliothek, aber es erweitert sie auch. Die erste 180-seitige, reich bebilderte Dokumentation in arabischer Sprache ist bereits erschienen, gedruckt und auch online. Auch einige Manuskripte aus der historischen Sammlung der Bibliothek werden darin öffentlich gemacht. Wael Mohammed ist Leiter der Restaurierungsabteilung, die sich um den Erhalt der kostbaren Schätze kümmert.
We are touching history. It is more than 1000 years.
Wir berühren hier ein Stück Geschichte. Das Skript ist mehr als 1000 Jahre alt.
Illustriert mit prächtigen Zeichnungen, beschreibt es die arabische Reitkunst zur Zeit der Mamelukenherrschaft im mittelalterlichen Orient.
Das größte Problem beim Erhalt und der Restaurierung dieser Schriften ist der Erhalt der Tinte. Sie oxidiert und verschwindet nach und nach vom Skript. Aber wir wollen den Text ja erhalten.
Zum Gedächtnis der Araber gehören auch wertvolle Abschriften des Koran, so Wael Mohammed.
Hier haben wir ein Skript, das erläutert, wie der Koran auf unterschiedliche Weise auf Arabisch rezitiert werden kann. Aber wir bewahren hier in der Bibliothek von Alexandria auch seltene, jahrhundertealte Bibeln auf. Eines der größten unserer Restaurierungsprojekte widmet sich byzantinischen Manuskripten.
Im Lesesaal sind sich die jungen Nutzer zwar des kulturellen Erbes bewusst, aber so wie für den Bankangestellten Mohammed ist die Bibliotheca Alexandrina vielmehr der literarische Zugang in die eigene Zukunft.
Wir kommen hierher, um Neues zu lernen. Gerade suchen wir Informationen zur Europäischen Union. Wir nehmen hier gerade an einem Workshop in der Bibliothek teil. Ich bin stolz, dass wir so einen Ort in Alexandria haben, dass es sowas in Ägypten gibt.
Die Bibliotheca Alexandrina und das Projekt Gedächtnis der Araber. Fazit: die Kultur vom Tage mit dem Blick in die Feuilletons von morgen, geworfen von Hans von Trotha.
Nach der Apokalypse ist vor der Apokalypse, titelt die FAZ. Es geht um verschiedene Formen der erlebbaren Wirklichkeit eines Stoffs. Die Menschen wurden von der verstrahlten Oberfläche Moskaus in die Schächte der Untergrundbahnen gedrängt. Stationen wurden zu Stadtstaaten, aus einem Volk wurden viele Stämme, die alten und neuen Ideen huldigen. Nationalisten, Kapitalisten, Kommunisten, alle sind vertreten in den Science-Fiction-Romanen der Metro-Reihe des russischen Autors Dmitri Glukowski. Drei Metro-Romane hat Glukowski bisher veröffentlicht, erzählt Tobias Müller. Das ukrainische Studio 4A Games entwickelte dazu drei Videospiele. Dabei lösen sich die Spiele vom Inhalt der Romane. In Abstimmung mit dem Autor entstand so ein paralleler Erzählstrang innerhalb seiner fiktiven Welt. Zudem ließ Glukowski fast 100 von Lesern geschriebene Metro-Erzählungen als Romane veröffentlichen. Mit diesem Anspruch an seine Leserschaft bewegt sich Glukowski, so Tobias Müller, ganz im Zeitgeist. Und die Technik der virtuellen Realität lässt den Spieler mit dem entsprechenden Equipment noch tiefer in die Fiktion eintauchen. Es ist absehbar, meint Müller, dass in einigen Jahren viele Bastler nicht mehr ihrer Modelleisenbahn im Keller frönen, sondern in ihr sitzen, während sie gemeinsam mit anderen von ihnen konzipierte Strecken befahren. Das ist die harmlose Variante, in der Fiktion unser Leben bestimmen kann. Von einer weniger harmlosen berichtet Benedikt Frank in der Süddeutschen. Nach dem Start der Serie »Tote Mädchen lügen nicht« haben Suizide unter US-Teenagern stark zugenommen. Labile Jugendliche, so Frank, ahmen offenbar in der Realität die Fiktion nach. Kaum war die erste Staffel »Tote Mädchen lügen nicht« online, erinnert Müller, meldeten sich weltweit Psychologen zu Wort. Einhellig warnten sie vor 13 Reasons Why, so der Originaltitel der Produktion, die vom Suizid einer Highschool-Schülerin erzählt. Nun haben Forscher im Zusammenhang mit »Tote Mädchen lügen nicht« ein Phänomen beobachtet, das gemeinhin als »Werther-Effekt« bezeichnet wird, benannt nach Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther«, dessen Veröffentlichung seinerzeit zu einer Welle von Selbsttötungen junger Menschen geführt haben soll. Während dieses berühmte historische Phänomen kaum belegt ist, gibt es unzählige Studien zu dem Effekt in der modernen Zeit. Die belastbare Hypothese lautet, so Benedikt Frank, psychisch beeinträchtigte Teenager ahmen nach, was sie bei Netflix sehen. Nicht Netflix, aber Amazon ist gerade von einem auf 68 Millionen Dollar verklagt worden, von dem wir auch nicht so recht wissen, wie viel an ihm Fiktion ist und wie viel echt. Der, wie Verena Lücken in der FAZ schreibt, wie kaum ein anderer aus dem Vexierspiel von Leinwandpersona und Künstlerpersönlichkeit Kapital geschlagen hat. Woody Allen. Der hat seine Memoiren geschrieben und niemand will sie drucken. Europa hält dem Regisseur, gegen den der Vorwurf des Missbrauchs seiner Tochter Dylan im Raum steht, noch die Treue. Doch zu Hause gilt Woody Allen als Kassengift. Die ganze Vorstellung, nach der Kunst eine Sphäre sei, die jenseits des Lebens liege, stand immer auf wackeligen Füßen, findet Verena Lüken generell. Wie soll das gehen, fragt sie. Kunst ist Teil der Welt, in der Erfahrungen gemacht werden, und in irgendeiner Weise hängen die beiden zusammen. Natürlich findet sich in Allens Filmen eine Obsession mit sehr jungen Frauen. Dazu braucht man nicht zu wissen, dass er mit 56 Jahren eine 21-Jährige heiratete. Aber zu sagen, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, findet Lüken absurd. Das Herz will, was das Herz will, sagte er damals zu Lüken. Und so ist es auch in seinen Filmen. Ein Kritiker, zitiert sie, hat Woody Allen einmal als den neurotischen Narziss beschrieben, der die Brücke zwischen der Psychoanalyse aus der zweiten Hälfte des 20. in die Selfie-Kultur der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts geschlagen hat. Seine Filme bieten Woody Allen kein Versteck, so hat er es gewollt. Dahinter kann er nicht zurück, die Öffentlichkeit aber wohl. Sie kann ihm ihr Interesse entziehen. Und über dem Text steht mit der Schonungslosigkeit derer, die sich längst abgewendet hat, dieses Herz bekommt nicht mehr, was es will. Volk wurden viele Stämme, die alten und neuen Ideen huldigen. Nationalisten, Kapitalisten, Kommunisten, alle sind vertreten in den Science-Fiction-Romanen der Metro-Reihe des russischen Autors Dmitri Glukowski. Drei Metro-Romane hat Glukowski bisher veröffentlicht, erzählt Tobias Müller. Das ukrainische Studio 4A Games entwickelte dazu drei Videospiele. Dabei lösen sich die Spiele vom Inhalt der Romane. In Abstimmung mit dem Autor entstand so ein paralleler Erzählstrang innerhalb seiner fiktiven Welt. Zudem ließ Glukowski fast 100 von Lesern geschriebene Metro-Erzählungen als Romane veröffentlichen. Mit diesem Anspruch an seine Leserschaft bewegt sich Glukowski, so Tobias Müller, ganz im Zeitgeist. Und die Technik der virtuellen Realität lässt den Spieler mit dem entsprechenden Equipment noch tiefer in die Fiktion eintauchen. Es ist absehbar, meint Müller, dass in einigen Jahren viele Bastler nicht mehr ihrer Modelleisenbahn im Keller frönen, sondern in ihr sitzen, während sie gemeinsam mit anderen von ihnen konzipierte Strecken befahren. Das ist die harmlose Variante, in der Fiktion unser Leben bestimmen kann. Von einer weniger harmlosen berichtet Benedikt Frank in der Süddeutschen. Nach dem Start der Serie »Tote Mädchen lügen nicht« haben Suizide unter US-Teenagern stark zugenommen. Labile Jugendliche, so Frank, ahmen offenbar in der Realität die Fiktion nach. Kaum war die erste Staffel »Tote Mädchen lügen nicht online«, erinnert Müller, meldeten sich weltweit Psychologen zu Wort. Einhellig warnten sie vor 13 Reasons Why, so der Originaltitel der Produktion, die vom Suizid einer Highschool-Schülerin erzählt. Nun haben Forscher im Zusammenhang mit »Tote Mädchen lügen nicht« ein Phänomen beobachtet, das gemeinhin als »Werther-Effekt« bezeichnet wird, benannt nach Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther«, dessen Veröffentlichung seinerzeit zu einer Welle von Selbsttötungen junger Menschen geführt haben soll. Während dieses berühmte historische Phänomen kaum belegt ist, gibt es unzählige Studien zu dem Effekt in der modernen Zeit. Die belastbare Hypothese lautet, so Benedikt Frank, psychisch beeinträchtigte Teenager ahmen nach, was sie bei Netflix sehen. Nicht Netflix, aber Amazon ist gerade von einem auf 68 Millionen Dollar verklagt worden, von dem wir auch nicht so recht wissen, wie viel an ihm Fiktion ist und wie viel echt. Der, wie Verena Lücken in der FAZ schreibt, wie kaum ein anderer aus dem Vexierspiel von Leinwandpersona und Künstlerpersönlichkeit Kapital geschlagen hat. Woody Allen. Der hat seine Memoiren geschrieben und niemand will sie drucken. Europa hält dem Regisseur, gegen den der Vorwurf des Missbrauchs seiner Tochter Dylan im Raum steht, noch die Treue. Doch zu Hause gilt Woody Allen als Kassengift. Die ganze Vorstellung, nach der Kunst eine Sphäre sei, die jenseits des Lebens liege, stand immer auf wackeligen Füßen, findet Verena Lüken generell. Wie soll das gehen, fragt sie. Kunst ist Teil der Welt, in der Erfahrungen gemacht werden, und in irgendeiner Weise hängen die beiden zusammen. Natürlich findet sich in Allens Filmen eine Obsession mit sehr jungen Frauen. Dazu braucht man nicht zu wissen, dass er mit 56 Jahren eine 21-Jährige heiratete. Aber zu sagen, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, findet Lüken absurd. Das Herz will, was das Herz will, sagte er damals zu Lüken. Und so ist es auch in seinen Filmen. Ein Kritiker, zitiert sie, hat Woody Allen einmal als den neurotischen Narziss beschrieben, der die Brücke zwischen der Psychoanalyse aus der zweiten Hälfte des 20. in die Selfie-Kultur der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts geschlagen hat. Seine Filme bieten Woody Allen kein Versteck, so hat er es gewollt. Dahinter kann er nicht zurück, die Öffentlichkeit aber wohl. Sie kann ihm ihr Interesse entziehen. Und über dem Text steht mit der Schonungslosigkeit derer, die sich längst abgewendet hat, dieses Herz bekommt nicht mehr, was es will.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und es war Fazit mit Marietta Schwarz.